Ich predige über Adventsgeheimnisse, die Gott macht. In der Adventszeit, jetzt hier, freuen wir uns ja auf das Fest von der Geburt Christi. Aber in der ursprünglichen Adventszeit, so vor 2000 Jahren, als Jesus ja wirklich auf die Welt kam, da gab es ja keinen 24. Dezember, worauf man hinfiebern konnte. Im Alten Testament haben die Propheten immer Vorhersagen gemacht auf diesen Messias, dass Gott mal wirklich jemanden schicken wird, der eine ganz besondere Rolle spielt und Gott besonders verkörpert. Und als es dann eben soweit war, dass Gott Mensch wurde und in Bethlehem im Stall eben in Jesus Christus auf die Welt kam und alles, was dann in den Evangelienberichten drinsteht, dann haben die Apostel im Rückblick geschrieben von einem Geheimnis. Von einem Geheimnis, was gelüftet wurde, dadurch, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Gottes Geheimnis, am letzten Sonntag, am ersten Advent, habe ich von einem Geheimnis gesprochen von Gott, was in Jesus erfüllt worden ist, dass Gott sogar in uns wohnt und Hoffnung auf Herrlichkeit anzündet, das noch nie gab. Und heute geht es um ein anderes Geheimnis, das im Epheserbrief drin steht. Und da gelüftet wird, und deswegen fange ich mal an, in der Epheser-Reihe Kapitel 3 vorzulesen. Weil ich, Paulus, euch Nicht-Juden diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener von Jesus Christus bete ich für euch. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Ich habe es eben schon kurz erwähnt und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, Gott hat mir tiefen Einblick in den geheimnisvollen Plan gegeben, den er durch Christus verwirklicht hat. Also Paulus macht es hier richtig spannend. Er bereitet die Christen da in Ephesus vor, dass er etwas von einem Geheimnis sagt, was Gott eben die ganze Zeit bewahrt hat und jetzt in Jesus Christus geöffnet wurde. Und er hat in diesem Abschnitt die Epheser, Leute in der Epheser-Gemeinde, als Nicht-Juden angeredet, als Menschen aus anderen Völkern, als das jüdische Volk. Der Paulus hat zwar auch in Ephesus zuerst, wie überall, in den Synagogen gepredigt von Jesus, und da haben sich auch ein paar bekehrt, aber die meisten Leute, die in der Gemeinde in Ephesus waren, waren eben Leute, die vor ihrer Bekehrung zu Jesus anderen Religionen angehört haben. Und deswegen sind sie eben nicht Juden oder Heiden oder gehörten anderen Völkern an. Nun geht es weiter. Frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Die nicht-jüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Gottes Zusagen, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollen durch das Evangelium auch ihnen gelten. Durch die Gabe der Gnade Gottes bin ich ein Diener dieser Botschaft geworden. So hat er an mir seine gewaltige Macht erwiesen. Mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nicht-jüdischen Völkern verkünden zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat, diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Hier wird dieses Geheimnis, um das es heute hier geht, gelüftet. Es geht um die drei Stichworte: die Juden, die Heiden und die Gnade Gottes. Und das Geheimnis Gottes, was in diesem Kapitel 3 vom Epheserbrief gelüftet wird, besteht darin, dass den Juden und den Nichtjuden, also den Heiden, dass die eins sind in der gleichen Gnade. Und was das für eine Gnade ist, wird auch in diesem Textabschnitt gesagt. Da wird einmal von einem Erbe gesprochen. Erben tun ja Kinder von den Eltern. Und diejenigen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und an ihn persönlich glauben, sind, wie es im Johannes Kapitel 1 steht, Gottes Kinder geworden. Und sie erben dadurch Gottes Herrlichkeit, die Ewigkeit. Und dann wird von den vielen Zusagen gesprochen. Die Zusagen, ich habe vorhin schon erwähnt, aus dem Alten Testament, die den Messias auch betreffen. Und viele andere Zusagen, wo Gott seine Hilfe, seinen Schutz zugesprochen hat seinem Volk. Auch das, diese Zusagen Gottes, die er seinem Volk gegeben hat, gelten nun auch denjenigen, die gar nicht zu seinem Volk gehört haben. Und eben auch Gottes Reichtum, oder hier wird genau gesagt von dem Reichtum des Messias, von Jesus Christus, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und zwar egal, ob die vor ihrer Bekehrung zu den Juden gehörten oder zu den Heiden gehörten. Also das ist Gnade Gottes. Und diese beiden Gruppen, Juden und Heiden, sind also eins in Christus. Das ist das Geheimnis, was gelüftet wird und wo ich es heute Abend erklären will. Liebe Leute, der Unterschied zwischen Juden und Heiden hat eine religiöse Dimension und ist der größte Gegensatz, den wir uns überhaupt nur denken können. Manche andere Unterschiede, die wir auch noch feststellen, sind ein Klacks dagegen. Denn hinter Juden und Heiden steht der Gegensatz, nah mit Gott verbunden, eine enge Beziehung mit Gott von den Juden. Und die Heiden getrennt von Gott, ohne Gott, gottloses Leben. Dieser Gegensatz wirkt am längsten, denn der reicht bis in Ewigkeit, der entscheidet über die Ewigkeit. Und dieser Gegensatz ist auch der wichtigste, denn er gilt vor Gott, vor keiner menschlichen Instanz. Es ist also ein Riesenunterschied zwischen Juden und Heiden. Allerdings ist dieser Riesenunterschied uns ja fremd, irgendwie theoretisch. Wir können praktisch, konkret ja gar nicht so viel damit anfangen. Und das liegt ja mit daran, dass zur Zeit des Dritten Reiches, da vor 75, 80 Jahren, wir in Nazi-Deutschland die Juden systematisch umgebracht haben, sodass sie eben nicht mehr leben oder geflohen sind. Und keine große Lust mehr hatten, nachher, wenn sie überhaupt noch am Leben waren, sich hier wieder anzusiedeln. Es leben hier kaum mehr Juden. Schon vor dem Krieg habe ich gelesen, dass in Heidenheim noch nicht mal 50 Juden lebten. Und jetzt ist es auch nur eine verschwindend kleine Synagogegemeinde, die eben nach Ulm gehört. Und wir beklagen jetzt leider dies Jahr oder letztes Jahr immer wieder auch mal antisemitische Übergriffe und Anschläge auf einzelne Juden oder auf Synagogen. Und Gott sei Dank für seinen Schutz sind es aber wirklich noch so wenige, dass sie wirklich nicht ins Gewicht fallen, wo wir eben keinen kennen, wo wir keinen Bezug zu haben. Ich denke, keiner von uns kennt Juden persönlich. Ich jedenfalls nicht. Hier, die hier wohnen. Die Juden. Die Juden sind ja Gottes Volk. Sie waren es nicht nur, sie sind es. Gott verbündete sich vor tausenden von Jahren mit einem Mann, mit dem Abraham, und hat gesagt, aus dir will ich mir ein Volk machen. Du sollst zu einem ganzen Volk heranwachsen, und zwar zu meinem Volk, zu Gottes Volk. Dieses Volk gehört nicht Abraham, dem Stammvater, sondern gehört Gott. Warum hat Gott den Abraham ausgesucht, gerade den einen Typen, und hat aus dem dann das Volk gebaut. Ganz einfach. Aus Gnade. Es gibt keinen anderen Grund. Es ist Gnade und Liebe Gottes, die ausgerechnet den Abraham genommen hat und sagte, da, was aus dir kommt, deine Nachkommenschaft soll mein Volk sein. Und indem Gott mit den Juden so eine persönliche Beziehung eintrat und ihnen hilfreiche, gute, sozialverträgliche Lebensordnungen gegeben hat, daran sollten alle übrigen Menschen erkennen, wie positiv das ist, wie sich das auswirkt, dass da Menschen mit dem Schöpfer Gott, dem unsichtbaren, lebendigen Gott, zusammenleben und in einem Bund drin sind. Die Juden sind Werbeträger Gottes. Es geht um ihn. Leider ist es so, dass die Juden nicht immer dieser Berufung genügt haben, weil sie oft genug genauso mies lebten wie die anderen Völker um sie rum, die sich an allen möglichen toten, nichtsnützigen Götzen gerennt hat mit scheußlichen Riten. Aber auch wenn die Juden so einen Murks machten, Gott hielt an seinen Zusagen fest, an seiner Zusage, ihr sollt mein Volk sein, ich verbinde mich mit euch. Denn was Gott einmal zusagt, schmeißt er nicht über den Haufen. Wir erkennen also an den Juden vor allen Dingen das, wie Gott ist, wie groß er ist, wie barmherzig, wie treu, seine Gnade, seine Größe, seine Majestät, seine Souveränität. Wir erkennen vor allen Dingen Gottes ewige und zuverlässige Gnade, mit der er sich Menschen zuwendet, auch wenn die sich von ihm abwenden und nichts mehr von ihm wissen wollen. Wir könnten sagen, an den Juden will sich Gott verherrlichen. Die Juden sind zu Gottes Ehre da. Darauf kommt es an, die Juden. Die Heiden, die stehen in der Bibel für genau das Gegenteil. Dass sie gottlos sind, dass sie keine Offenbarung von Gott annehmen. Dass sie ihren eigenen Willen durchsetzen. Und die Bibel ist ziemlich gerecht. Sie schreibt nicht so, dass die Heiden immer die schlimmsten Unholde sind und die Juden die reinsten Unschuldslämmer. Gott erwählt ja die Juden gerade nicht aus Nützlichkeitserwägungen, aus Absichten, dass er was von denen hätte, weil er alleine nicht klarkäme, sondern es ist wirklich aus Gnade, aus Vorliebe heraus, dass Gott, ohne was davon zu haben, mit den Juden sich verbündet bis heute. Schlicht und einfach aus Gnade. Also der Unterschied zwischen den Heiden und den Juden ist so, dass es nicht in erster Linie an der Moral liegt, an dem Verhalten, sondern an der Beziehung mit Gott oder ohne Gott. Und Gott kann an den Heiden nichts von sich offenbaren, außer seiner Schöpferkraft, weil er ja alle Menschen geschaffen hat. Aber sonst kann er an den Heiden nichts von sich offenbaren wie bei den Juden, weil die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt der ein oder die andere hier meinen, irgendwie ist es ja schon ganz schön ungerecht. Kann denn Gott einfach so aus Vorliebe sich mit einem verbinden und die anderen links liegen lassen? Ja. Kann er. Gott ist Gott. Da können wir ihm nicht einreden. Außerdem, wir machen das ja schließlich auch. Na gut, wir sind nur Menschen, aber jeder, der verheiratet ist zum Beispiel, der heiratet auch eine Frau und alle anderen nicht. Also es ist so. Gott hat sich diesen Abraham ausgesucht. Er ist Gott. Und wir müssen aber auch bedenken, dass Gott in dieser Auswahl, in dieser Liebe, Vorliebe, dass er nicht willkürlich ist. Dass er heute mal so und morgen wieder anders ist und wir wissen gar nicht, woran er ist. Also wenn die Juden sich wieder murksig verhalten, dass er sagt, so mit euch mache ich nichts mehr, ich suche mir jetzt ein anderes Volk aus und dann mal wieder die und die und die. Nein, Gott ist zuverlässig. Wenn er das mal so sagt, dann taumelt er nicht willkürlich mal hier, mal dahin, sondern jeder soll wissen, woran er bei Gott ist. Und Gott ist auch nicht ausschließlich, denn das war auch schon zu Zeiten des Alten Testamentes so, dass wenn so Heiden die Juden angeguckt haben und beobachtet haben, wie die so leben und wie die zurechtkommen und dann merken, wow, das ist ja richtig positiv, was die so haben an sozialen Gesetzgebungen, an Lebensordnung mit diesem lebendigen, zwar unsichtbaren Gott, dann konnten die Heiden ja, wenn sie wollten, Juden werden. Das waren die sogenannten Proselyten. Das war Mission im Alten Testament. Also auch da war es so, dass Gott das zugelassen hat oder auch erlebt hat, wie eben Leute sich eben seinem Volk angeschlossen haben. Aber was ich jetzt heute hier zeigen will, ist, dass es tatsächlich einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen Juden und Heiden. Gegensätzlicheres können wir uns nicht vorstellen, mit Gott oder ohne Gott. Fertig, ab. Und wir hier in der Christusgemeinde FEG Steinheim, wir waren ja alle früher Heiden. Niemand von uns war Jude, sodass wir diesen Gegensatz gar nicht so problematisch finden. Aber wir wissen ja vom Neuen Testament her, was für Spannungen da drin waren, wie die Apostel und die Leute damals kaum vorstellen konnten, dass das wirklich so sein könnte, dass die Leute, die keine Juden sind, nicht zum auserwählten Volk gehörten, doch genau so einen Platz kriegen bei Gott, wie eben auch dessen Volk. Aber das ist, wie gesagt, für uns noch fremd und jetzt auch noch 2000 Jahre später, das erleben wir gar nicht so. Wir erleben ganz andere Unterschiede und Gegensätze bei uns jetzt so. Ich erinnere, vor 2 Wochen bei der Taufe habe ich ja über den Galater 3 gepredigt und habe da eben auch als ein Kennzeichen von der Taufe, was die Taufe, die Glaubenstaufe zeigt und darstellt, dass wir in Gott eins sind. Und da heißt es in dem Galater 3, Vers 28, dass es nicht mehr wichtig ist, ob ihr Juden oder Griechen, hier geht es also um einen kulturellen Unterschied, nicht um einen religiösen. Es ist nicht Juden und Heiden oder Heide, sondern Jude oder Grieche. Da geht es um die verschiedenen Kulturen, Sklave oder Freie, die sozialen Gegebenheiten oder Männer und Frauen, die genetischen Unterschiede, die es wirklich gibt. Es gibt diese Unterschiede, aber die sind nicht mehr wichtig. Die haben keine Bedeutung mehr. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt hier dieses Wort aus der Taufpredigt Galater 3 nehme und jetzt bei uns hier in unserem Bibeltext, wenn wir hier möglicherweise uns über den einen oder anderen Unterschied oder Gegensatz in den Meinungen, in den Auffassungen, in den Vorlieben hier unter uns, die da sind, aufregen sollten und Distanz haben sollten und vielleicht sogar Gegnerschaft aufbauen sollten, sollten wir sehen, das ist eigentlich nicht wichtig, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, Leute, wenn ihr euch über sowas hier, Kultur, sozial, genetisch, aufregt, kommt mal runter. Es geht um was viel, viel Größeres, Gegensätzlicheres. Und wenn Jesus Christus es sogar geschafft hat, zwischen diesen gegensätzlichen Polen eine Einheit hinzukriegen, dann schafft er das erst recht auch bei uns, dass wir uns einigen können über solche Sachen, die Bibel selbst als unwichtig oder bedeutungsloser darstellt. Zu Gottes Geheimnissen gehört es also, dass Juden und Heiden eins sind in der gleichen Gnade. Aus diesen absolut gegensätzlichen Gruppen die mehr oder schärfere Gegensätze haben, als wir die jemals hier unter uns vorfinden werden, dass die aus Gnade bei ihm den gleichen Platz haben. Und jetzt ist dieses Geheimnis gelüftet, denn am Leib Christi, also an den christlichen Gemeinden, wozu wir eben auch als eine kleine Gemeinde dazugehören, da will Gott erkannt werden. Der Text geht nämlich weiter. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan und nun wurde er durch Christus Jesus, unseren Herrn, erfüllt. Durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Deshalb verliert nicht den Mut wegen meiner Gefangenschaft, dass ich euretwegen leide, ist für euch eine Ehre. Hier geht ja Gottes Wort weiter, indem es uns was sagt, was Gott für im Sinn hat mit uns. Gottes Absicht ist es, dass die Mächte und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde oder an der christlichen Gemeinde in dem Leib Christi den Reichtum der Weisheit Gottes erkennen. Sagt mal, halten wir die Mächte und Gewalten im Himmel vielleicht für dumm oder kurzsichtig oder ein bisschen gedankenlos? Wenn nicht, dann sollten wir alles dran setzen, um denen jeglichen Zweifel zu nehmen, wie weise Gott ist. Dass er so eine praktische Weisheit, mit der man was anfangen kann, diese gegensätzlichen Gruppen vor Christus zusammenstellt. Einheit schafft. Das ist ein Ansporn. Das ist ein Zweck, wozu auch wir hier dienen sollen. Ich schließe jetzt ab, indem ich noch auf den Vers 12 hinweise. Durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Es geht ja in diesem Geheimnis Gottes, was heute in dieser Predigt hier gelüftet wird, im Epheser 3, darum, dass Gott Einheit schafft. Und zwar Einheit zwischen Gruppen, zwischen gegensätzlichen Gruppen, die unterschiedlicher und gegensätzlicher und krasser nicht sein können, weil Heiden und Juden und Heiden damit gemeint sind. Das Wunder der Einheit, die möglich ist, der Einigung. Und manchmal gelingt es uns, Einigung zu schaffen, uns bei Unterschieden zu einigen, indem wir einen Ausgleich von gegensätzlichen Interessen anstreben. So Kompromisse schließen und sagen, wie machen wir das da mal? Okay, so machen wir das. Toll, wenn das gelingt. Das ist wirklich auch ein guter Weg. Aber was hier jetzt hier in der Bibel genannt wird, ist ein anderer Weg, ein weiterer Weg. Der geht nämlich über Jesus und unseren Glauben, unser Vertrauen in Jesus. Und hier wird gesagt im Wort Gottes, dass durch Jesus das möglich ist. Und wenn wir ihm vertrauen, dann können wir zu Gott kommen. Das wissen wir, weil Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und wenn wir nun jetzt Jesus uns so anvertrauen, dass sogar wir, wo wir vielleicht welche sehen, die nach biblischen Maßstäben bedeutungslosere Unterschiede irgendwie als wir vertreten, wenn wir alle zusammen durch Jesus, durch unseren Glauben zu Gott hinkommen und uns dabei Gott treffen, dann begegnen wir uns zwangsläufig auch zusammen. Einheit wird hergestellt durch Jesus, den Christus. Und den Glauben und das Vertrauen an ihn, dass er diese wunderbare Einheit geschaffen hat. Dafür will ich danken. Jesus Christus, ich preise dich dafür, dass du das hingekriegt hast, dass diese gegensätzlichsten Gruppen, die es überhaupt nur auf der Welt gibt, Juden und Heiden, dass sie in eins kommen durch dich, vor dich. Du schenkst die Einheit. Und deswegen, wir freuen uns, dass wir dieses Geheimnis wahrnehmen, dass wir es erklärt kriegen von deinem Wort. Und jetzt soll es auch ganz praktisch werden und anschaulich und erlebbar und erfahrbar werden von uns. Herr, vergib uns, wenn wir irgendwelche Unterschiede oder Gegensätze oder Auffassungstrennungen und so irgendwie gegen uns stellen und da nicht klarkommen mit. Sondern dass wir uns anreizen lassen, wenn du sogar Juden und Heiden zusammenbindest vor dir, dass du dann auch mit uns klarkommst, mit der Einheit und der Einigung. Darüber beten wir dich an und vertrauen dir uns an. Amen.